bist Moabiter. Ein Tag in Moabit ist Heimat für die Seele, Junge. Dieser Kiez ist dope, D-O-P-E, volle Lunge, Junge.
Hallo und herzlich willkommen zu 21 Hoops, dem Podcast für Moabiter Basketballkultur. Tja, es ist Ende März, was ist alles los? Naja, die Saison ist fast vorbei. In einer Woche haben die meisten Teams ihre letzten Spiele und da wird es natürlich dann auch nochmal eine Saisonabschlussepisode geben, wo jeder Coach ein kleines Statement gibt, kurz erzählt, wie die Saison aus seiner Sicht gelaufen ist. Darauf freue ich mich auch schon. Allerdings ist das jetzt noch nicht der Fall. Was auch noch nicht der Fall ist, ist der Easter Cup. Der steht vor der Tür. Alle sind hyped, alle freuen sich, ganz Moabit ist bereit und ready für den Easter Cup. Wir freuen uns alle riesig. Aber auch dazu jetzt noch keine Episode. Heute habe ich noch einmal einen Gesprächsgast für euch, nämlich Daniel Hajan. Er spielt bei uns, bei den ersten Herren der BC Lions Moabit in der Oberliga. Es gab eine spannende Saison mit Auf und Abs. Davon wird er uns erzählen. Er hat aber auch eine sehr, sehr lange, weit zurückreichende Moabiter Basketball-Historie und kann diesen Sport aus einem ganz anderen Blickpunkt erzählen. Und das wird er jetzt gleich machen. Ich habe mich sehr gefreut über das Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und es ist ein bisschen länger geworden, als ich gedacht hätte, aber nichtsdestotrotz wollte ich hinten raus nichts schneiden. Also wünsche ich euch viel Spaß mit unserem kleinen Interview. Ja, und hier ist er auch schon. Daniel ist bei uns am Start. Wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Ich hatte einen anstrengenden Tag tatsächlich. Ich bin auch gerade vor 15 Minuten erst nach Hause gekommen.
Was hast du gemacht? Hattest du Training?
Ich hab Training gegeben, genau. Ich habe Training gegeben. Selber habe ich nicht trainiert, bin nicht dazu gekommen, aber ich bin echt den ganzen Tag unterwegs gewesen. Das hat sich jetzt durch die letzten Wochen gezogen. Also ich bin ausgelastet, aber jetzt bin ich ja zu Hause, also okay. Jetzt kann ich mich ausruhen.
Jetzt bist du entspannt und bist ready für all das, was wir hier heute vorhaben.
Mehr als bereit.
Wen trainierst du denn eigentlich?
Ich bin neuerdings über einen Freund von mir, ein Mitspieler auch bei BC Lions, bin ich in einer Personal Training Firma gelandet und dort bieten wir Personal Training im Outdoor-Bereich an. Das bedeutet, ich bin aktuell als Personal Trainer aktiv und mache dort im Grunewald und in Friedrichshain ist das, gebe ich Trainings. Ah. Das ist immer so eine Stunde Personal Training im Outdoor-Bereich mit bisschen Equipment.
Okay.
Das ist ja, super gut, so in der frischen Luft. Aktuell ist es noch ein bisschen kalt, das ist ein bisschen blöd, aber ja. An der frischen Luft, Leute sind nett, das Training ist ganz gut, das ist top. Ja.
Und das läuft über irgendeine Organisation, also?
Ja, über eine Personal Training Firma, genau, bei der man dann parallel zum Fakt, dass man arbeitet, auch so mehr oder weniger in eine Personal Training Ausbildung geht, eine interne, da hat man dann regelmäßig Ausbildungstreffen mit dem Chef der Firma und arbeitet sich so durch alle sportwissenschaftlichen, sportpsychologischen, sportsoziologischen Themen durch. Also das ist alles so eine allumfassende Ausbildung zu einem Personal Trainer. Das macht mir auch riesen Spaß.
Das glaube ich,
dass dir Spaß bringt. Das ist der Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe vor ungefähr einem Jahr und das ist, läuft ganz gut.
Okay, das ist sehr cool. Das klingt echt cool. Also diese ganzen Sachen mit sportpsychologisch, trainingswissenschaftlich und so, das habe ich in meinem Studium auch alles angeschnitten als Sportlehrer. Ja. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass du das spannend findest, weil es ist einfach auch spannend.
Ja, und da geht viel mit rein. Das ist eine riesige Sparte, das darf man nicht unterschätzen. Das ist im Endeffekt, steht man dann natürlich mit einer Person auf dem Platz und trainiert die, aber da spielt ja viel mit rein. Das ist viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Man hat im Endeffekt da ja nicht nur einfach ein stupides Training, wenn man das so sagen kann. Ne? Man stellt sich nicht nur hin und sagt, ABC, du machst dies, du machst das. Damit macht man sich ja automatisch überflüssig, wenn man so arbeitet, sondern da geht ja viel mehr mit rein. Deswegen ist da gibt es echt viel zu lernen. Und da stehe ich jetzt auch noch ganz am Anfang. Mhm. Also in meinen Kinderschuhen sozusagen.
Ist das sportartspezifisch oder trainierst du alle möglichen Sportler dann?
Das ist ganz davon abhängig, was für Personen wir da haben. Ich habe Sportart unspezifische Trainings. Ich habe Leute, die sind Alltagsleute, wollen aber Tennis spielen oder wollen nur Fußball spielen und dann wird das da direkt ein bisschen spezifischer. Das hängt prinzipiell von der Zielsetzung der einzelnen Personen ab.
Verstehe. Aber du bist jetzt zum Beispiel nicht auf bestimmte Sportarten
jetzt nicht unbedingt, fokussiert? Nein. Also ich kann natürlich, dadurch, dass ich Basketball seit 10, 12 Jahren mache, kann ich da natürlich vielleicht mehr Input in die Richtung geben, einfach weil ich das durch mein Training damals im Basketballverein besser kenne,
Ja.
als wenn ich jetzt einen Schwimmer da stehen habe. Also von Schwimmen weiß ich aktuell, Stand jetzt noch nichts. Aber das ändert sich natürlich auch mit der Zeit.
Ja. Ja gut, es kommt halt sicherlich eher darauf an, dass du wissen musst, welche Muskeln braucht er, in welcher Art und Weise braucht er die. Ja, also
genau.
braucht er eine intensive kurze Belastung, braucht er eine Ausdauerbelastung, welche Muskelgruppen sind da besonders im Fokus, und dann kannst du die ja mit dem trainieren. Oder
richtig.
So, zum Beispiel.
Also genauso ein bisschen noch dazu, so läuft es auch. Also man muss einfach nur kurz wissen, was zu tun ist, und dann wird attackiert. Und dann werden die Leute dann eine Stunde lang auf jeden Fall schön durchtrainiert. Das ist immer ein riesiger Spaß. Und,
ja.
Und dann gehen sie nach Hause und sind fix und fertig. Und sich
ja, das ist halt
Woche
gut.
Oder das zweite Mal wieder. Also das ist natürlich, dann muss man auch zusehen, dass man die Leute auch wirklich dann an die Grenze bringt.
Mhm. Ja, klar. Du bringst den roten
Leute,
Bereich
kommen,
und holst ihn wieder raus.
Genau, wir haben viele Leute, die kommen einmal, höchstens zweimal die Woche im Schnitt. Da muss
ja.
Und natürlich auch dafür sorgen, dass man sie dann mit was nach Hause schickt, womit der Körper erstmal zu arbeiten hat.
Ja, allerdings, ja. Verstehe. Du hattest gerade gesagt, vor 10, 12 Jahren hast du angefangen mit Basketball.
Ja.
Wie bist du denn zum Basketball überhaupt gekommen?
Das ist tatsächlich ziemlich interessant. Also vielleicht ist es auch gar nicht interessant. Ich finde es nur interessant. Weil ich habe darüber schon öfter nachgedacht in der letzten Zeit, das irgendwie öfter mal Revue passieren lassen, weil ich jetzt wieder in Moabit spiele, da wo ich angefangen habe, Vereinsbasketball zu spielen. Aber ich habe nicht in Moabit angefangen, Basketball zu spielen, sondern ich habe Basketball tatsächlich das erste Mal entdeckt in der 5. Klasse.
Okay.
Da hatte ich einen guten Freund, der auch relativ stark schon involviert war in so ein bisschen Hip-Hop-Kultur, diesen amerikanischen Flair, hatte irgendwelche Snapbacks, war irgendwie voll cool angezogen gemacht. Ich war halt so peripher, ich hatte gar keine Ahnung davon. Ich hatte irgendwie, keine Ahnung, grüne Jeans an und rote Oberhemden und war nicht auf der Schiene, und der hat mich dann nochmal zum Basketball gebracht. Wir haben angefangen, in der Pause auf dem Schulhof dann die ersten Körbe zu werfen, während noch alle Fußball gespielt haben. Da habe ich das erste Mal entdeckt, habe dann, glaube ich, damals auch noch Fußball gespielt auf der Pause, auf dann ein bisschen Basketball, und dann bin ich ab und zu immer mehr zum Basketball gekommen. Parallel bin ich damals auch noch, auch sehr lustig, wissen glaube ich viele gar nicht, ich Skateboard gefahren. Als ich in der 6., 7., 8. Klasse war ich voll der Hardcore-Skater eigentlich.
Echt, ja?
Voll. Aber ich habe auch ein bisschen Basketball gespielt, und dann bin ich auf die Oberschule gekommen, habe damals einen sehr, sehr guten Freund von mir kennengelernt, im zweiten Halbjahr von der 7. Klasse in der AG, Younes, die Hubi, den kennst du auch noch.
Ja, na klar.
Und der war damals schon bei AS4 Moabit Spieler.
Ja.
Er hat mich damals aus der AG sozusagen mitgenommen zu AS4 Moabit. Da waren wir gerade 7. Klasse, wie alt war ich da? 12.
12 ist man da.
Ich bin mit 5 eingeschult worden. Ja. Zwölf war ich dann, bin da erstmal bei AS4 gelandet. Und so bin ich dann zum Vereinsbasketball gekommen. Und von da ging es dann. Also, so, als ich mit 12 habe ich angefangen, jetzt bin ich 23.
Ja.
Zwischenzeitlich hatte ich eine Pause. Ich habe in den 10 Jahren Basketball, die ich gespielt habe, war ich wirklich überall. Und das, also ich habe in jedem Verein von Berlin gespielt.
Echt, ja?
Ja, ich war in vielen Stationen.
Wie kommt's? Warum? Also, wieso? Es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben.
Es gab tatsächlich einen guten Grund, ja. Es war so, also ich war damals bei ASV. Und dann habe ich angefangen, Basketball zu spielen. Das war Hobbysport. Dann bin ich zum DBV Charlottenburg gewechselt. Hatte da zwei sehr, sehr nette Trainer, zwei sehr kompetente Trainer, die mir Basketball das erste Mal so richtig beigebracht haben.
Mhm.
Auf so eine sehr deutsch-fundamentale Art und Weise, würde man sagen.
Okay.
Und danach bin ich gebounced eigentlich, weil ich war damals dann noch in der U20 bei DBV, so 16, U18, U20 bei DBV noch.
Mhm.
Und hatte dann große Ambitionen, Basketball-Profi zu werden. Das war mein Traum damals. Und diese Ambition hat mich dann zu verschiedenen Vereinen gebracht, sozusagen in Situationen, wo ich mich gesehen habe, was Sinn machen würde für mich. Also ich war beim DBV, habe damals 20 gespielt, dann bin ich, mit 17 war das aber noch, habe ich beim BGZ in der zweiten Regionalliga mit meinen Freunden gespielt.
Ja.
Habe damals dann noch 20 bei Andi in Moabit gespielt. Dann gab es ein Jahr später, bin ich zu KW in die erste Regionalliga, hab da aber nicht wirklich gespielt, bin dann wieder runter in die zweite Region Stahnsdorf, weil ich da Pro B trainieren wollte. Das war sozusagen also in vier, fünf, 6 Jahre langer Prozess, wo ich wirklich in Charlottenburg war. Ich war in Zehlendorf, dann war ich in Königswusterhausen, dann war ich in Stahnsdorf, dann habe ich bei Tisk in der zweiten Regel gespielt, dann habe ich sonst wo noch gespielt. Ich war überall und nirgendwo zugleich. So. Einfach aus der Notwendigkeit oder zumindest dem Gefühl heraus, dass ich irgendwo gut spielen muss, wo es eine gute Teamsituation gibt, um dann eben vielleicht mal, weiß ich, den Schritt nach oben machen zu können, den ich im Endeffekt nie gemacht habe.
Ja, okay. Also, das wirft natürlich ein paar Fragen jetzt auf. Das erste möchte ich nochmal, du hast es relativ am Anfang gesagt, als du nach Charlottenburg gegangen bist, da wurde dir Basketball auf eine deutsche Weise beigebracht.
Ja.
Ja, was ist denn eine deutsche Weise, Basketball beizubringen?
Ja, ist natürlich eine berechtigte Frage. Also ich kann es ja mal so angehen. Also als ich damals in Moabit war und in der U12, U14 und U16 in Moabit war, das erste Jahr, haben wir auch Basketball gelernt und auch Basketball trainiert. Aber es war, würde ich mal sagen, vielleicht weniger strukturiert und
Ja.
weniger fundamental in dem Sinne, dass man bei DBV wirklich die grundlegendsten Sachen wie offensive Rotation, die Automatismen, wie man sich verschiebt in der Offensive, wenn jemand zum Korb zieht, wie man sich verschiebt in der Defensive, wenn man helfen muss,
Ja.
wie man Help the Helper spielt, defensive Rotation. Das sind Sachen, die habe ich beim DBV gelernt eben. Also wirklich so diese Basics, die mir da am Anfang total gefehlt haben, als ich angekommen bin.
Aber das geht dann basic, damit meinst du basic im Prinzip von ja Verhalten auf dem Feld. Das
Genau,
heißt, da musst du schon, genau,
ganz
da
simple
musst du aber
Entscheidung
schon
auf dem
dribbeln,
Feld.
werfen und passen können.
Genau, ich konnte dribbeln, werfen, passen, das habe ich im Moabit gelernt. Da habe ich auch so ein bisschen dieses Zocken, Open Gym-mäßige gelernt. Da haben wir einfach viel Freiheiten genossen diesbezüglich. Und dann in Charlottenburg war das anders. Da hatte ich dann zwei Trainer, die waren strenger.
Ah,
Und
verstehe.
ich bin damals mit Younes zusammen gewechselt nach Charlottenburg. Und wir haben uns dann über ein Jahr lang erstmal jeden Tag oder jedes Training anhören müssen, dass wir halt nicht in Moabit sind, sondern jetzt bei DBV. Und wir hatten
Verstehe.
wirklich, also es waren wirklich zwei großartige Trainer, die wir hatten. Ja, Patrick Deitel und Marc Ney, die waren wirklich mit taffer Liebe an uns dran. Also denen war das wirklich wichtig, uns Basketball beizubringen. Und die haben uns zwar gedrillt und auch geknechtet, aber die haben das auf eine sehr, sehr liebevolle Art und Weise gemacht. Waren aber super tough immer mit uns. Vor allem mit uns beiden, weil wir aus Moabit gekommen sind. Wir dachten, wir sind der Shit, wir sind cool, wir sind jetzt bei DBV.
Ja.
Ne? Und dann kam halt die Ansage: Ey, was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Kommt mal wieder runter. Lernt mal erstmal, wie ihr euch in der Defensive bewegt, wenn euer Gegenspieler geschlagen wird, wo ihr dann hinrotiert. Und das wusste ich alles gar nicht. Aber es war super, das haben wir dann damals gelernt. Und bei DBV hatte ich auch eine gute Zeit. Und dann ging es von da schon beinahe, weil ich dann halt aus dem Alter raus war, in den Herrenbereich. Und im Herrenbereich, ja, hatte ich dann spielerisch weniger Spaß, aber da können wir ja später zu kommen.
Okay, alles klar. Also, das war die prägendste Zeit, würdest du sagen, vom DBV?
Ja, es war in der Hinsicht die prägendste Zeit, was mein basketballerisches Verständnis angeht, die prägendste Zeit, definitiv, ja. Aber von der grundsätzlichen Entwicklung war alles irgendwie prägend, weil ich an verschiedenen Standorten verschiedene Sachen gelernt habe und mich auch verschieden entwickelt habe. Es war super interessant, weil unterschiedliche Vereine ja auch unterschiedliche Kulturen des Sports mitbringen und du dich unterschiedlich entfalten kannst. Das heißt, ich habe überall was mitgenommen, aber DBV war, wie gesagt, sehr fundamental. Das war notwendig, denke ich. Es ist bis heute notwendig, dass ich so Basketball bis zu einem gewissen Grad verstehe.
Ja.
Ja, ich bin jetzt kein Mastermind und keinen Preis, aber die Basics, die sitzen halt dann bis zu einem gewissen Grad. Und das ist schon wichtig, wenn man Basketball spielen will.
Ja, na klar. Wenn du es mit vier anderen Leuten, die. Also du kannst, wenn du dieses Verständnis hast, dann kannst du sehr schnell in einem neuen Team irgendwie einen Fuß fassen, ne?
Genau, du kannst dich schnell integrieren, du kannst aber auch andere Leute gut integrieren, weil du weißt, okay, was kann der gut, wo will ich den haben, wo muss der stehen und so weiter. Das ist in jeder Hinsicht hilfreich. Es gibt nichts Schlimmeres als Basketballer, die nicht wissen, dass sie Basketball nicht verstehen.
Ja, das ist absolut, absolut, absolut richtig. Was mich zur nächsten Frage bringt, was ist eigentlich deine Position, also deine Haupt- oder Lieblingsposition?
Ja, gute Frage. Also ich kann ja schon mal sagen, was ich wirklich nicht mag. Ich weiß auch nicht, warum das ist. Das ist vielleicht auch rein psychologische Komponente. Ich mag nicht Point Guard zu spielen. Das mochte ich aber noch nie. Das ist auch, glaube ich, einfach, weil ich es nicht gelernt habe.
Ja.
Point Guard ist es nicht. Weil Point Guard ja meiner Meinung nach eine Position ist, die du von Grund auf wirklich lernen musst. Das ist was, das entwickelt sich nicht einfach so, sondern sondern den Ball nach vorne zu bringen oder das Spiel zu organisieren, das ist eben wirklich ein Skill für sich. Das heißt, das ist nicht meine Position, wo ich mich eher einordnen würde, wäre auf der Shooting Guard Position.
Ja.
Aber auch dessen bin ich mir nicht ganz sicher, würde ich mal sagen. Einfach weil ich damals in der U16 bei dem PV tatsächlich die 4 gespielt habe. Ich war Power Forward.
Also wow.
Ich war undersized, aber Löwenherz gehabt natürlich und hab größer gespielt, als ich war auf jeden Fall. Aber wenn dann überhaupt müssten, wenn ich mich einordnen müsste, würde ich sagen, ich spiele Shooting Guard Position. Spiele ich auch jetzt aktuell bei uns in der Oberliga auch, würde ich mal sagen.
Ja gut, das ist ja auch manchmal eine Frage von, welche Mitspieler hast du? Also, ich habe auch schon Positionen gespielt, die nicht meine sind, einfach weil wir halt einen Point Guard hatten. Oder jemanden, genau. Der das einfach, da kommst du neu in eine Mannschaft und die haben halt da einen, dann machst du halt was anderes.
Genau, also wenn ich jetzt mit Leuten auf dem Feld stehe und ich habe da einen wirklichen Shooting Guard neben mir, der sehr komfortabel ist, aus dem Dribbling in der Mitteldistanz zu werfen und auch sehr gut Dreier trifft, dann gebe ich mich vollkommen zufrieden damit, ein paar Dreier zu werfen, aber auch den Korb hart zu attackieren, auch wenn ich für ein Small Forward viel zu klein bin. Aber auf dem Level, auf dem wir uns mit unserem Herren Einzieler bewegen, ist das kein Problem für mich, gegen größere Leute zu spielen, einfach weil ich habe ein bisschen gepumpt einfach. Ja. ich war ein bisschen im Gym und dann funktioniert das auch. Aber wenn man so von klassischen Positionen spricht, dann es ist für mich mal relativ schwer gewesen, mich einzuordnen. Ich habe auf jeden Fall nie Point Guard gespielt. Point Guard war für mich, ich weiß nicht warum, psychologisch immer anspruchsvoll.
Ja, witzig. Ich habe das nie so empfunden. Ich glaube, dass ich ursprünglich gern Point Guard spielen wollte, weil ich einfach gerne als erstes den Ball habe.
Ist auch oft, glaube ich, bei vielen Leuten so, die Point Guard spielen.
Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich es von daher ganz geil finde, weil man eben so einen Zugriff auf das Spiel hat. Weil es mich ärgert, wenn andere Leute einfach irgendwo hinlaufen, wie du vorhin schon meintest. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als Mitspieler zu haben, die kein Verständnis von Basketball haben. Und auf der Position habe ich halt die Möglichkeit, darauf einzuwirken. Das war so mein Ansatz. Deswegen habe ich das gern gemocht.
Ja, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Spielertypen einfach. Also ich würde mich dann eher in der Sparte einordnen, dass mich das ist auch ein bisschen auch von Tagesform abhängig und ein bisschen auch davon abhängig, wie das Spiel für mich läuft. Aber ich hätte mich eher immer dort eingeordnet, dass mich das beinahe stresst, diesen Zugriff aufs Spiel zu haben. Also im Endeffekt bist du ja als Point Guard auch dann der Verantwortung ausgesetzt, das Spiel zu organisieren und den Ball wirklich erstmal über die Linie zu bringen. So, und wenn man damit nicht komfortabel ist, 100%, dann kriegt es natürlich Stress. Dann ist man natürlich zufrieden, wenn das jemand anders übernimmt, der dann auch den Ball wirklich haben will und sagt, okay, ich organisiere das Spiel jetzt. Mhm. Das ist ja wirklich eine Fähigkeit, die viele Leute, glaube ich, unterschätzen, ist, diesen Ball erstmal über 25 Minuten im Spiel über die Mittellinie zu bringen, dann was anzusagen, dann den Ball nicht zu verlieren, dann den Ball im Zweifelsfall noch 30 Mal mehr im Angriff zu dribbeln und dann noch eine gute Entscheidung zu treffen. Das ist nicht ohne, Mann. Das ist nicht ohne. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, ja, Point Guard hier, Point Guard da. Ja, Point Guard ist eben eine anspruchsvolle Position.
Auf jeden Fall.
Deswegen sind die meisten Leute auch schlechte Point Guards.
Ja, du musst halt im Prinzip bei einem Play nicht nur deinen eigenen, sondern alle Laufwege kennen.
Genau, das ist nicht zu unterschätzen. Natürlich gibt es dann grundsätzlich diesen Ansatz, als Person auf dem Feld musst du auch in der Lage sein, alle 5 Positionen sowieso zu kennen. Ist auch grundsätzlich vollkommen richtig, aber wie du sagst, der Point Guard spielt eine gesonderte Rolle, weil der Point Guard hat den Ball in der Hand.
Richtig, ganz genau.
Und diese allein die Kopplung zwischen Dribbeln, nach oben schauen, dann noch attackiert werden von einem Verteidiger und dann noch den Ball akkurat loswerden, das würde die meisten Leute, die nicht Point Guard spielen, schon überfordern. Mich überfordert es manchmal auch, deswegen spiele ich es auch einfach nicht. Dann nehme ich lieber den Ball auf den Flügel und setze einen Dribbling, schiebe den Gegner mit einer Schulter ins Tor und mache Korbleger.
Ja.
ist halt einfacher.
Ja. Richtig. Alles klar. Wie bist du denn bei den Lions wieder gelandet? Oder überhaupt bei den Lions gelandet?
Bin bei den Lions gelandet, damals, als ich bei ASV war. ASV Moabit ist der ehemalige Verein in Moabit. Das wissen wahrscheinlich auch alle, die den Podcast hören.
Die meisten. Und wer nicht?
Wer nicht das weiß, der weiß Bescheid. Damals, als ich bei ASV gelandet bin, war Andi schon gar nicht mehr Trainer in Moabit. Er war für uns damals nicht mehr zuständig. Ich habe also damals nicht unter Andi trainiert. Andi galt damals aber schon in Moabit als lebende Legende. Das heißt, ich habe von Andi viel gehört.
Lebende Legende, alles klar.
Ich habe von
War er
Andi
noch
viel
da?
gehört. Andi war nicht mehr da. Andi war zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich irre, in Ostfriesland oder in Aachen oder sonst irgendwo.
Okay, alles klar, dann weiß ich
Er war weg
Bescheid.
und er hat woanders gecoacht. Das weiß ich noch. Und ich habe von Andi damals gehört. Von meinen Jungs, ja, Andi dies, Andi das. Bin aber mit anderen Trainern bei ASV groß geworden. Ich hatte Sven Frischmuth, Lukas Keuler mich trainiert, Musa, Dennis Karali, das waren die Leute,
Ja.
die mich trainiert haben. Und dann
Auch alles Moabiter Basketball-Legenden.
alles Moabiter Basketball-Legenden. Also wer die nicht kennt, der weiß wirklich nicht Bescheid.
Wer die nicht kennt, der kennt sich nicht aus.
Ich habe Musa letztes Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob Musa diesen Podcast hört. Ich habe Musa das letzte Mal beim ersten Ligaspiel der Berlin Braves gesehen, habe ihn gewunken und er hat mich bis Verrecken nicht erkannt, weil es ja auch schon 8 Jahre her ist. Aber es war total lustig, weil ich habe ihn gesehen, ich glaube, mit seinem Sohn, also ein kleiner
Naja,
Vater.
du darfst halt auch nicht vergessen, für dich ist es leicht, Musa zu erkennen, weil er vor 10 Jahren nicht so anders
Genau,
aussah.
ich sah
Du hingegen warst halt
nicht,
ein kleiner Knirps.
genau, ich
Warst du
war
nicht damals
nicht,
auch mit in
ja,
Lemwig?
genau, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt der Story. Ich war in Lemwig und da habe ich Andi kennengelernt. Da habe ich Andi kennengelernt in Lemwig.
Ja.
Und ab dem Moment waren wir connected, weil wir auf Reisen gefahren sind zusammen. Da hat sich im Easter Cup gesehen. Ich war mit Andi sozusagen immer bekannt, gut bekannt, über die Jahre auch enger bekannt geworden. Und dann, als ich damals in der zweiten Regionalliga bei BGZ gespielt habe, mein erstes Jahr, wo ich versucht habe, höher zu spielen oder mit
Ja.
Freunden sozusagen den Traum hatte, okay, wir wollen hoch, wir wollen erfolgreich sein und so weiter. Ein bisschen so desillusioniert, aber
Naja.
damals, ja, also man ist halt 17 gewesen.
Ja, gut, aber
Damals.
ja, aber also man darf halt nicht vergessen, mit wem du da konkurrierst. Also wenn ich
Ja,
jetzt mal gucke,
natürlich.
wer in deinem Jahrgang da oben ist, gegen wen, du musst ja eigentlich mit Maodolo in Konkurrenz gewesen sein, hier in Berlin, oder? Der ist doch
Nein,
ungefähr dein Jahrgang.
ich bin viel jünger als Maudo. Ich bin 99er Jahrgang.
Und er ist, wie alt ist der überhaupt? Der
Ich
ist
glaube,
doch,
Maudo ist 94er.
sicher?
Ja, Maudo ist ein Stück älter als
Ist der schon so ein Oldschooler? Ja, gut,
Ja,
aber dann
Maudo
halt die
ist
anderen hier,
natürlich.
die,
Ja,
also,
also
jetzt.
ich hatte natürlich beim besten Willen nie das Level von den Leuten, die damals im Kader gespielt haben oder wirklich Hochholz spielen, auf keinen Fall. Wie gesagt, ich habe morbid angefangen mit 12, 13. Ich würde mal sagen, ich habe das, was ich sportlich erreicht habe, das ist schon sehr viel gewesen, wenn man sich den Bau, die Grundlage sozusagen, die Basis anschaut, dann bin ich schon weit gekommen. Aber das ist natürlich, steht in keinem Vergleich zu dem Top-Level, was die Leute in meinem 99er-Jahr zum Beispiel hatten, natürlich keine Frage. Aber ich war immer sehr bemüht und ich hatte immer sehr viel Spaß und ich hatte eben auch große Träume. Und damals haben wir bei BGZ in der zweiten Regionalliga gespielt. Das waren wirklich Freunde und ich. So, das war eine Freundestruppe, wo wir in der Saison auch, wir haben ein Spiel gewonnen und den Rest verloren. Wir sind gnadenlos abgestiegen und
Oh nein.
damals hat mich Andi parallel zu der BGZ zweite Regio-Saison als Doppellizenzler nach Moabit geholt, das weiß ich noch.
Ach geil.
Dort durfte ich dann U20 in Moabit spielen. Was mir auch riesen Spaß gemacht hat, weil wir haben damals in der U20-Landesliga gespielt und sind tatsächlich unbesiegt aufgestiegen.
Nice.
Ja, unbesiegt aufgestiegen und hatten auch einen riesen Spaß. Es war auch vor allem deswegen super wichtig für mich als Spieler zum Beispiel, weil wir in der zweiten Regio alles verloren haben. Also wir haben nur verloren in der
Ja.
zweiten Regio und auch nicht knapp, sondern wir wurden vollkommen verprügelt. Es war halt für uns Jungs eine Herrenliga und die zweite Regio ist jetzt rückblickend betrachtet keine Liga, in der man nicht mithalten kann. Aber als 17-jähriges Kind kannst du da nicht mithalten, weil du bist nicht in der Lage.
Nee.
Und da wurden wir verprügelt,
Was
regelmäßig verprügelt,
ist
hatten
es?
aber
Ist es die
doppelt
Erfahrung oder ist es das Physische?
Erfahrung und Physis, beides.
Okay.
Und natürlich auch ein bisschen so die Angst davor. Also für uns war das damals ein großes Ding, zweite Regio spielen, oh Gott. Also ich kann jetzt zweite Regio spielen, wenn ich 5 Minuten wach bin, ziehe ich mir die Schuhe an und gehe zweite Regio spielen. Das ist kein Problem. Die zweite Regio ist keine Liga, die, ja, ist jetzt nicht eine dieser Ligen, die schwer zu spielen ist. Das ist einfach nur Oberliga ein bisschen besser.
Aha.
Und dann haben wir damals U20 gespielt in Moabit und waren ungeschlagen und haben sozusagen den Frust aus der zweiten Regio durchs Verlieren immer wieder ein bisschen ausgeglichen durch diese ungeschlagene Saison, bei der wir auch riesen Spaß hatten. Andi war damals Trainer, hat uns gecoacht und das fand ich auch super. Ich hatte unter Andi immer riesen Spaß, weil Andi auch ja auch diese taffe Liebe gegeben hat und wirklich gebrannt hat für Basketball. Einfach tough mit einem waren, einfach hart und fair mit einem ins Gericht gegangen ist. Und das habe ich immer sehr, das habe ich sehr genossen, das mochte ich an Andi sehr gerne, weil Andi einer der wenigen Trainer war, die mir auch einfach die Chance gegeben haben und auch einfach ja, auch versucht haben, was aus mir rauszuholen, versucht haben, ja, versucht, bemüht waren, einfach da einen positiven Impact zu hinterlassen, sagen wir mal so. Ich habe mit vielen Trainern nicht so gute Erfahrungen gemacht in meiner Laufbahn damals und Andi war wirklich eine der sehr guten Erfahrungen. Ich hatte unter Andi immer viel Spaß.
Ja.
Und da war ich sozusagen das erste Mal zurück, um auf die Frage zurückzukommen, das erste Mal zurück in Moabit und ich glaube dann ein, zwei Jahre wieder nicht, weil ich habe das Jahr darauf versucht, erste Regionalliga zu spielen, bin dann mit einer Doppellizenz in die zweite Regio so hin und her gependelt, war erste Regio trainiert, dann Auswärtsspiele oder Heimspiele kaum gespielt und zweite Regio trainiert und auch in der zweiten Regio, aus welchem Grund auch immer kaum gespielt. Es liegt einfach an den unglaublich maroden Basketballstrukturen, die auch in Berlin herrschen. Also da hat dann jeder Trainer seinen Lieblingsspieler und wenn man neu dazukommt, dann spielt man nicht, obwohl man besser ist und so. Das ist das war für mich immer ein riesiges Problem. Ich hab mir daran die Zähne ausgebissen und die Jahre darauf war ich dann auch erstmal gar nicht mehr im Moabit. Bis ich dann letzten Sommer, die Jahre darauf war ich nicht im Moabit, weil ich eben dort in KW war in der ersten Regio, dann das Jahr darauf in Starnsdorf in der zweiten Regio, es hat nicht geklappt. Und das war 2020, dann hab ich den Sommer gemacht 2020 und habe es dann komplett 2021 an den Nagel gehängt, Basketball für ein Jahr.
Okay.
Bis letztes Jahr. Ich habe es an den Nagel gehängt, komplett. Alle großen Ambitionen, alles an den Nagel gehängt. Habe gesagt, ey, weißt du was, Basketball, alles reingesteckt, nichts rausgeholt, nichts rausbekommen, lass gut sein. Und habe dann aufgehört und bin dann letzten Sommer mehr oder weniger durch Zufall in Moabit in einer Halle gelandet. Habe dort in Birkenstock-Schuhen und kurzer Hose 3 gegen 3 gespielt.
Okay.
Und habe dann gemerkt, ey, ich kann eigentlich immer noch ein bisschen spielen und ich habe auch irgendwie Lust. Und dann Step by Step ist der Gedanke in mir gereift, wieder zu spielen. Da habe ich gesagt, ey, weißt du was, ich bin zwar fertig mit viel trainieren und versuchen, irgendwo hinzukommen und irgendwas irgendwie ja wirklich zu erreichen für den Sport an sich, aber ich bin noch nicht fertig im Basketball und Spaß haben. Und, und habe mich dann entschieden, eben in Moabit zu spielen. Ich hatte, jetzt habe ich einen total wichtigen Teil auch vergessen, ich hatte tatsächlich das Jahr davor gespielt in Moabit, aber eigentlich ein ganz wichtiger Punkt auch, aber bei den Herren 5 in der Kreisliga.
Ja, was sollte das?
Ich wurde gefragt und ich saß in der Uni-Bibliothek und es war letzter Anmeldetag irgendwie für die Saison. Und ich habe gesagt, ja, okay, komm, geh ich ein bisschen zocken. So. Ja. Kein Training, aber dafür ein bisschen zocken. Und dann habe ich immer einmal die Woche so Basketball gespielt mit den Jungs, mit vielen, vielen der Jungs, mit denen ich damals im Moabit auch angefangen habe zu spielen. Das war eine sehr, sehr lustige Erfahrung. Hat Spaß gemacht. Und da war ich schon im Moabit. Das ist ja Quatsch gewesen. Ich war fast ausgelassen, da war ich schon im Moabit und dann. Das Jahr darauf habe ich gesagt, okay, ich möchte in der Oberliga spielen, in Herren 1.
Ja klar, aber also, wenn man sagt, ich spiele jetzt hier eine Saison in der Kreisliga, dann ist das ja von dem, was du vorher gemacht hast, ist es halt schon ein ganz großer Schritt. Also im Prinzip sagst du ja schon sowas wie, ich höre auf. Ja, du hörst nicht auf, Basketball zu spielen in dem Augenblick. Sondern
es war schon skurril alles. Also ich war auch, muss man dazu sagen, unfit. Ich war viel zu schwer, auch überhaupt nicht, meine Grundlagenausdauer war katastrophal. Ich war nicht in der Lage, Basketball zu spielen. Eigentlich hat natürlich für Kreisliga gereicht und ich habe da auch, ich habe da auch dominiert, so ist es nicht natürlich, aber ich bin natürlich weiter unter dem Niveau geblieben, was ich von mir selber gewohnt war, einfach weil ich über ein Jahr kein Basketball gespielt habe und ich war extrem unfit. Klar, die Kreisliga ist dann keine Herausforderung gewesen, aber es war für mich sozusagen der erste Schritt wieder in die Richtung zu sagen, ich spiele Basketball, ohne es direkt zu ernst zu nehmen. Weil damals, als ich aufgehört habe, 2020 im Sommer, war das für mich so, dass ich eigentlich einen Basketball-Burnout erlitten habe.
Ja.
Ich habe einen Basketball-Burnout erlitten, ich glaube, so kann man das nennen. Ich glaube, anders lässt sich das gar nicht betiteln. Ich war so zerfressen von diesen Ambitionen, was zu erreichen und dieser Zeit, die ich investiert habe in den Sport, den ich unglaublich geliebt habe und so auch so verletzt von der Tatsache, dass es nicht geklappt hat, nicht nur, weil ich selber nicht gut genug war, was ja auch Teil der Sache war, aber einfach aus dem Grund, dass ich die Chance nie bekommen habe. Also ich könnte jetzt Geschichten erzählen, die würden den Podcast sprengen. Also ich habe 150 Geschichten für dich, wie Coaches mir nicht die Chance gegeben haben, so, die ich mir eigentlich versucht habe zu erarbeiten. Und ich hätte vielleicht nur 5 von dieser Chance gebraucht, vielleicht, aber es ist im Endeffekt alles unwichtig, weil es hat nicht geklappt. Und, und das war alles in allem so eine Zusammenkunft aus Frust, aus Enttäuschung, aus Burnout, Überarbeitung, Übersättigung vielleicht auch von diesem Sport. Und da bin ich wirklich in Burnout gegangen und habe so 6 Monate, ich habe ein Jahr lang keinen Ball angefasst, ich habe 6 Monate keine Sekunde Basketball geguckt, keine Sekunde, und wollte nichts vom Basketball wissen. Es war wirklich ein Zustand, der sich anders gar nicht erklären lässt. Es war schockierend eigentlich für mich und auch für die Menschen um mich herum. Also ich wurde von meiner Freundin sowieso, die war schockiert, weil ich nichts vom Basketball wissen wollte, aber auch für alle anderen Leute, weil ich bin relativ gut vernetzt in der Basketball-Szene in Berlin, würde ich mal behaupten zumindest.
Ja, das passiert dann einfach auch relativ schnell.
Genau, ne? Auch schnell, weil man sich kennt und alles. Und es war wirklich erstaunlich, wie viele Leute das davon Wind bekommen haben, dann irgendwann, dass ich aufgehört habe, und auch wie viele Leute schockiert waren, dass ich aufgehört habe. Ich war anscheinend so der Typ, der halt immer weitermacht. Aber ich habe halt irgendwann aufgehört.
Ja gut, aber es kommt halt einfach irgendwann ein Punkt. Also ich meine, wenn du, was du jetzt erzählst von deinen Erfahrungen, dann bist du ein paar Jahre dabei, ist es ein gewisses Alter, das du selbst erreicht. Und man, mal ganz im Ernst, also als 15-Jähriger 4-mal die Woche in der Halle beim Training zu sein, ist sehr viel einfacher, als wenn man erwachsen ist. Wenn man was zu tun hat.
So. Genau, man stellt sich immer noch die Frage, wenn man dann 21, 22 oder 2021 wird, okay, wohin soll es gehen? Weil bis jetzt ist es noch nirgendwo gegangen.
Ja.
Ja, das ist richtig. Also genau, man hat irgendwie zu tun. Irgendwann kommen dann andere Lebensfragen ins Spiel. Und man die Zeit, die man dafür opfert, wenn man das professionell machen möchte, diesen Sport, ist einfach die Zeit nicht wert. So.
Ja.
Wenn man nicht davon auch profitiert, sagen wir mal so. Und das habe ich ja damals zum Beispiel überhaupt nicht. Also alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe Zeit für soziale Aktivitäten oder Zeit für meine Beziehung geopfert, Zeit für meine Freunde geopfert, Zeit für alles, was irgendwie mit sportexternen Themen zu tun hat, war halt nicht vorhanden.
Ja, genau. Und diese Erkenntnis, ne, wenn diese Erkenntnis da ist, und also ich meine, das ist einfach tatsächlich so eine Sache, wenn du in dem Fall Basketball, was auch immer dein Sport ist, wenn du es als Hobby betrachtest, ja, dann ist das nämlich auf einmal ein großer Faktor. Dann sagst du, okay, das ist jetzt ein Hobby, dafür muss ich kämpfen, dafür muss ich mit Zeit irgendwo rausschneiden.
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, naja, ich wollte eigentlich ambitioniert spielen, ich wollte eigentlich höherklassig spielen, und dann irgendwann sagst, ja, es klappt einfach nicht, dann bin ich auch nicht mehr gewillt, so viel Zeit zu investieren. Ne?
Ja, genau.
Das kann ich total verstehen.
Irgendwann ist gut. Und jeder hat auch eine unterschiedliche Schmerzensgrenze, würde ich mal sagen. Ne? Also es gibt Leute, die machen das einen Sommer und sagen, okay, ich verdiene jetzt hier nicht Geld, oder ich kriege jetzt hier nicht das, was ich will, ich höre auf. Ich habe das schon echt ziemlich lang gemacht, und ich würde schon behaupten, dass meine Schmerzensgrenze da ziemlich, ziemlich hoch war.
Mhm.
Ich war so oft nach Spielen komplett enttäuscht, kaum gespielt. Ich war so oft nach Trainings nicht zufrieden. Ich war so oft nach Niederlagen sauer. Ich habe so oft underperformed einfach aus verschiedensten Gründen. Das war natürlich oft eine psychologische Komponente dabei.
Ja.
Wenn man eben ambitioniert ist und sagt, ich möchte wohin, dann macht man sich natürlich direkt Druck. Einfach weil man eben sozusagen vorprogrammiert ist. Es ist vorprogrammiert, man muss ja leisten, sonst kommt man ja nirgendwo hin. Das war sozusagen ein riesiger Faktor. Wenn ich das damit vergleiche, wie ich heute Basketball spiele, dann ist das kein Vergleich. Wenn ich früher gespielt hätte, wie ich heute spiele, dann wäre ich wohin gekommen. Einfach weil ich ohne Druck spiele.
Ja.
Aber das lässt sich
nicht reproduzieren, oder?
Ne? Genau. Das lässt sich nicht reproduzieren, weil es ist nicht realistisch. Ich spiele heute nicht, um Profi zu werden. Ich spiele heute, um die Person, die vor mir ist, oder das Team, was vor mir ist, komplett zu dominieren. Und das ist der Spaß dabei.
Mhm. Ja. Ja, letztendlich ist es das. Also es soll ja Spaß bringen. Also außer genau. Du machst das zu deinem Beruf. So, wenn du es zu
Genau.
deinem Beruf machst, dann muss man einfach anerkennen, ja, in einem Job gibt es einfach Dinge, die bringen einem keinen Spaß und dann ist es mal
Genau.
nicht schön und so. Aber in dem Augenblick, wo du es als Hobby und Freizeitaktivität betrachtest, dann, ja, dann ist es halt, dann weißt du, du machst es, weil du Bock drauf hast.
Ja.
Und
Und
dann, ja.
wenn du Profi bist und manche Sachen machen keinen Spaß, kriegst du aber trotzdem dein Geld. So.
Das ist richtig.
Und es gibt ja genug Basketballer, die das machen, weil sie Geld kriegen. Nicht, weil es so einen riesen Spaß macht für sie. Es gibt ja wirklich teilweise Leute, die sind Profis, einfach weil es ihnen in die Hände gefallen ist.
Ja.
Ist ja auch schön und ist ja auch gut. Ich meine, ne, jeder soll das machen. Aber
ja.
Aber es
aber
ist
wenn
eben
du an dem
interessant.
anderen Ende bist, wo du Geld
Ja.
dafür bezahlst.
Ja, genau, das ist.
Wo du Geld dafür bezahlst, im Verein sein zu dürfen und Basketball spielen zu können, dann ändert das, glaube ich, den kompletten Blick auf die Sachen.
Ja, das ist mal eine Sache, ne? Wenn du Vereinssport betreibst an sich, das kostet Geld. Wenn du super ambitioniert bist und du vielleicht noch ein, ich hatte damals Personal Training, ich bin auch zum Basketball-Einzeltraining gegangen, ich habe auch auf meine Ernährung geachtet. Das sind alles Kosten, die summieren sich und dann stehst du am Ende des Monats da als 17, 18, 19-Jähriger und denkst dir, ey, ich habe jetzt schon wieder nur noch 3 Euro, was soll ich jetzt machen?
Ja.
So, ist auch, weißt du,
Das
auch
auf
keine
jeden
Lösung
Fall,
einfach.
aber du hast halt vielleicht, und das stelle ich mir einfach auch richtig davor, du hast einfach vielleicht Freunde in demselben Alter, die halt Party machen gehen und was weiß ich nicht steil gehen und du
Genau,
selbst sagst, nee
genau.
Leute, ich gehe mal nach Hause und ich trinke nicht mit.
Genau, ist auch von der Warte her, und das muss ich auch sagen, das ist auch eine Sache, die ich im Gespräch mit Leuten immer wieder betone, ist auch im Endeffekt eine Entscheidung, die ich nicht bereue, was das angeht, weil es für mich einen viel größeren Mehrwert hatte, als immer feiern zu gehen und immer zu trinken und immer Geld rauszuschmeißen.
Ja.
Das hab ich auch gemacht in dem Alter. Ich war auch auf Partys. So. Die Freunde, mit denen ich draußen war, die wissen schon, was wir gemacht haben. So. Aber es war in keinem Fall so exzessiv, wie das die meisten Leute in unserem Alter praktizieren. Und im Endeffekt war der Mehrwert eben insofern da, dass ich jetzt für mich einen beruflichen Weg gefunden habe. Ja. Weißt du, was ich meine? Also
Ja, klar.
Ich hab den Sport zum Beruf gemacht, sozusagen, basierend auf der Grundlage, dass ich Basketballer war. Das heißt, da habe ich einen riesen Mehrwert gezogen, der sich durch keine Party der Welt aufwiegen lässt. Also, ich bin feiern gewesen, hab getrunken, ich habe alles Mögliche gemacht, aber das war im Endeffekt, hat bei mir, und das ist vielleicht auch nur eine individuelle Sache, es hat bei mir immer so eine endlose Leere hinterlassen, wenn ich dann gemerkt habe, ey, ich bin 50 Euro leichter, ich bin kein bisschen schlauer, wahrscheinlich noch ein bisschen dümmer und hab gestern 10 Sachen gemacht, in denen ich mich eigentlich nicht sehe. Oder ich war gestern ein bisschen, wie ich eigentlich nicht bin und wie ich auch nicht sein möchte.
Ja, okay.
Und dann, weißt du, was ich meine? Dann steht man halt vom Spiegel im übertragenen Sinn und fragt sich, ja, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? Ich hätte auch schlafen können.
Du hättest alles Mögliche
genau.
machen können, aber letztendlich ist es ja auch etwas, was man eigentlich macht, um Zeit mit seinen Leuten zu verbringen. Eigentlich
ja,
macht,
natürlich.
Um Spaß zu haben.
Ja, natürlich.
Ja. Aber gut, das
ist,
wie es ist.
Es ist, wie es ist und man soll feiern, man kann feiern, man muss auch mal feiern, das steht gar nicht zur Debatte. Aber es gibt auch, also für mich zum Beispiel jetzt in Jahren, hat sich das so entwickelt, es gibt doch einfach schönere Wege, Zeit zu verbringen mit Leuten, die man gerne hat. Ne? Da kann man auch nüchtern sein.
Das ist absolut richtig und ich will das ja auch gar nicht sagen. Ich kann mich nur einfach erinnern, dass es Jahre gab, in denen es für mich wahnsinnig hohen Stellenwert hatte, dabei zu sein.
Ja, das war für mich
dabei
damals
zu
genauso.
Sein.
Mit 16, 17, 18.
Genau, die
das
Party
ging
nicht
anders.
Zu verpassen und so
ja,
dabei zu
genau.
sein, die Storys mitzuerleben.
Ja, ja.
Und,
genau.
und irgendwann kommt der Bruch, wo du halt sagst, ja gut, jetzt ist es mir nicht mehr so wichtig. Aber in den
100%.
Jahren, wo es mir wichtig war, wäre es für mich richtig hart gewesen zu sagen, nee, danke, aber ich möchte lieber morgen früh trainieren oder ich achte auf
genau.
irgendwas.
Genau, war es ja auch. Es war ja auch hart. Also es gab auch viele Abende, wo ich dachte, boah, jetzt sind die Jungs auf der Piste, jetzt sind sie draußen, ich weiß genau, wo die sind, ich könnte jetzt hingehen, aber ich muss ins Bett, ich habe morgen Training. Das ist natürlich eine Entscheidung, die man erstmal treffen muss,
die
einem
durchziehen
schwerfällt,
muss.
Die man erstmal durchziehen muss, aber die einem natürlich auch, gewisse Qualitäten antrainiert oder ja, die einem gewisse Qualitäten gibt, die man dann wieder im späteren Leben auch gebrauchen kann. Also es ist nicht zu unterschätzen, da auch mal Nein sagen zu können, weil ich kenne viele Leute in meinem
Absolut.
Alter, jetzt bin ich 23 und auch Leute aufwärts, die bis 30 Jahre alt sind, die können zu keiner Party Nein sagen oder die können generell nie Nein sagen, wenn es um irgendwas geht. Und das ist natürlich dann wieder ein Zustand, den würde ich nicht, den würde ich nicht genießen.
Nee, kann ich verstehen. Lass uns einen kleinen Cut an der Stelle machen, insofern, als dass ich noch eine Rubrik habe, die du vielleicht kennst, 21 Choices. Und darin geht es darum, dass ich dir 21 Wortpaare nenne,
ja,
ohne dass ich irgendetwas dazu sage. Also im Prinzip stelle ich dir eine Frage, aber die Frage, die ich dir stelle, die kannst du dir selbst überlegen, ja? Mhm. Und du sollst möglichst schnell, ohne viel darüber nachzudenken, eines der beiden Wörter nennen. Zum Beispiel, okay, jetzt als Beispielfrage, sage ich rot oder grün und dann sagst du,
okay,
dann sagst rot. Du rot. Okay, alles klar. Gut, ja, fangen wir an. Bist du bereit?
Bin bereit.
Alles klar. Geordnet oder Chaos?
Geordnet.
Fernsehen oder Netflix?
Netflix.
Eigene Wohnung oder eigenes Auto?
Oh Gott. Eigenes Auto.
NBA oder Euroleague?
Oh, Euroleague. Undoubted.
Okay. Horse oder Bump-Out?
Bump-Out. Hasse Horse.
3 gegen 3 oder 5 gegen 5?
Ah, 5 gegen 5.
Rebounds oder Assists?
Assists.
90% Freiwurf oder 40% Dreier?
Boah, 40% Dreier, come on.
Ja, naja. Star on a bad team oder Rollenspieler im Championship-Team?
Rollenspieler im Championship-Team.
Zone oder Mannverteidigung?
Mannverteidigung.
Spielsystem oder freies Spiel?
Freies Spiel.
FIFA oder NBA 2K?
NBA 2K.
Defense oder Offense?
Defense.
Spielsystem trainieren oder Skills trainieren?
Spielsystem trainieren.
Mhm. Jordan oder LeBron?
Oh Gott, ich hatte Angst, dass es kommt. LeBron, ich tue es, ich habe es getan.
Oh mein Gott. Jordan oder Kobe?
Jordan.
Steph oder LeBron?
LeBron.
Dennis Schröder oder Dirk Nowitzki?
Dirk Nowitzki, Dennis ist overrated.
Okay. Fitness oder Basketball?
Oh nein, hast du nicht gemacht. Basketball.
Okay. Lemvig oder Easter Cup?
Lemvig.
BC Lions oder ASV?
Oh nein. Ey, warum denn? BC Lions.
Alles klar, du bist fertig, hast du geschafft.
Also ein paar haben wirklich keinen Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Also,
das war echt fies. Du entscheidest hier, was du...
Ja, ich weiß, aber ein paar waren so, weder noch. Bitte nicht.
Also, ja. du sagst also LeBron über Jordan.
Ja, das ist aber, das kann ich auch ganz simpel erklären. Also,
klar.
Ich habe natürlich auch Last Dance geguckt und im Endeffekt, ist das schwierig, diese Aussage LeBron über Jordan. Aber ich kann das einfach aus dem Grund gut erklären. Ich bin damals im Basketball gerutscht und hab LeBron Highlights geguckt. Ich habe LeBron Videos geguckt. Ich war sozusagen auf der Schiene. Ich kannte Michael Jordan. Ich habe Michael Jordan auch kennengelernt. Aber diesen wirklichen Einblick in die Tiefe von der Karriere von Michael Jordan hatte ich nicht. Hatte ich bei LeBron damals schon. Ich habe damals auf YouTube die Dokumentation der jeweiligen Championship-Saisons von den Miami Heat geschaut.
Ja.
Also ich war wirklich all into it und habe dann, ich kannte die auch fast auswendig. Ja, die Musik, die Szenen, wer was gesagt hat, alles. Also ich kannte diese ganzen Miami Heat-Dokumentationen und Cleveland Cavaliers-Dokumentationen, ich kannte die auswendig. Ich habe die immer geguckt. Deswegen für mich LeBron über Jordan, weil ich damit groß geworden bin. Das ist also eine rein individuelle Sache.
Ich kann mich das sagen viele. Also ich bin ja die Jordan-Generation. Das heißt, als ich angefangen habe, Basketball zu spielen, war Michael Jordan einfach, der hat über allem geschwebt.
Ja.
Ich würde sogar fast sagen, Michael Jordan war einer der Hauptgründe, weswegen ich angefangen habe, überhaupt Basketball zu spielen. So, und deswegen bin ich bei der Frage, ich bin aber trotzdem zwiegespalten, weil es ist die Frage, welche Kriterien du ansetzt. Also wenn du jetzt ganz nüchtern da drauf guckst, ist es eine Frage, welche Kriterien setzt du an? LeBron ist einfach eine Maschine.
ja, das ist schon unnormal. Also, ja, der ist ja zeitlos, aber der nimmt aber auch alle möglichen, man würde sagen, Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, das mag alles sein.
Nahrungsergänzungsmittel, die man nehmen kann, und der macht aber auch alles, also der tut alles dafür. Aber er ist natürlich auch, also das, was basketballerisch mit LeBron ist, das
alles richtig.
Sich nichts erklären, das ist einfach wirklich unfassbar.
Also, ja, allein schon, dass irgendwie er der beste Assistgeber seines Teams ist und schon immer war irgendwie, und das ist, heißt, er ist eigentlich ein Passspieler, er ist eigentlich ein Assistgeber, der nebenbei aber auch noch irgendwelche Scoring-Rekorde bricht. Also, das ist schon heiß.
Wie du sagst, rein nüchtern betrachtet, so was die Statistik angeht, ist das schon, ja, schon schwingt schon seine Richtung, was individuelle Statistik angeht. Aber wie gesagt, ich habe Last Dance geguckt, mehrmals. Also ich bin auch besessen gewesen davon und auch von Michael Jordan besessen gewesen eine Zeit lang. Hab die Bücher seines Trainers gelesen, von Tim Grover. Ich bin davon auch gefesselt gewesen. Und hab zwar gesagt, LeBron über Jordan, ne, von der Warte her, aber das, was Michael gemacht hat, was Michael Jordan war, oder was er repräsentiert hat, für was er stand und steht und welchen Einfluss er hatte auf alle Aspekte der Kultur, das ist natürlich nicht zu reproduzieren von niemandem. Ja, das ist also auch allein die Art und Weise, wie er ans Spiel herangegangen ist, wie er, welcher Intensität er das Spiel gespielt hat, welchen Blick er hatte, welchen Fokus das ist was, das lässt sich nicht reproduzieren von niemandem. Und deswegen finde ich schon, es ist eine schwere Debatte, und es ist sowieso schwierig. Und ich finde, eigentlich ist es auch so eine Debatte, die man gar nicht führen muss, finde ich, weil es steht beides für sich. Verstehst du, was ich meine?
Ja, natürlich. Das ist einfach nur eine Sache, die Spaß bringt.
Genau, es ist so eine Sache, man diskutiert darüber und alles ist voll hitzig und man tauscht sich aus und dann fliegen die Argumente links, rechts, aber im Endeffekt gibt es keinen Gewinner. Also gibt es halt nur Freunde, die sich streiten vielleicht. So.
Ja, warst du eigentlich, ich glaube, wir waren zusammen in Lemwig, oder? Das gab ein, das war 13, 14, das 15, war eine, ich war. Das war eine Lemwig-Fahrt, da sind wir mit 60 Leuten angefahren.
Ja, da war ich dabei. Ja.
Und da gab es einen Abend, da saßen wir und haben genau diese Diskussion geführt. Und das hat halt ungefähr 2 Stunden ging es eigentlich nur darum, LeBron oder Jordan. Mhm. Die ganze Zeit.
Das war aber schon vor 10 Jahren.
Ja, natürlich, da war LeBron bei Miami.
Das ist also schon unfassbar.
Ja, klar. Und damals war einfach schon klar. Naja, weil LeBron hat einfach auch damals schon in Cleveland vorher, der hat ja, also was für Leute der ja mit in die Finals geschleppt hat. Da hast du ja echt sagen können, hier, da kannst du irgendwie LeBron, da kannst du ja 5x-beliebige Basketballer auf der Welt. Ja, da kannst du mich, Andy, Dirk Drutschmann und irgendwie den Stuhl, auf dem wir gerade sitzen, mit LeBron hinstellen, und der schafft es irgendwie, uns in die Finals zu bringen. Ja. Das fand ich einfach schon immer krass, aber damals war das ja noch nicht so. Da war ja, glaube ich, eher so ein bisschen dieses, war das ein cooler Move, jetzt nach Miami zu gehen zum Superteam. Ja. Aber hatte nicht Michael Jordan auch sein Superteam, bla, hin und her. Und diese Diskussion ging ewig lang. Ich weiß noch, Yusuf war auch dabei, der hat da auch sehr, sehr heißblütig für LeBron argumentiert.
Auch riesiger LeBron-Fan, nicht?
Ja.
Genau. Ja, ich war halt ein Jahr jünger. Ich war halt einige Jahre jünger als diese ganzen Jungs, die damals, ich glaube, die haben damals so 20 gespielt.
Ja.
Yusuf und die ganzen Jungs. Ich war eben so 4 bis 5, 6 Jahre jünger als die. Und ich erinnere mich an die Diskussion, aber ich erinnere mich auch, dass ich nicht viel zu sagen hatte, weil ich war halt einer der Jüngsten.
Ja, du kanntest wahrscheinlich damals die ganzen Storys noch nicht. Ich habe ja immer mal, ich versuche ja Bill Russell immer mal wieder in so eine Diskussion mit einzubringen. Weißt du, der hat irgendwie, ich glaube, der hat 12 oder 13 Jahre gespielt und hat 11 Meisterschaften gewonnen. 11!
Ja, aber da wirst du wahrscheinlich immer direkt von der Bühne geboot, wenn du Bill Russell aufbringst, nicht?
Ja, natürlich, weil sie alle sagen, nee, du musst schon einen aus deiner Generation und sowieso und der Typ und heute und bla und ist alles richtig, aber verdammt nochmal, er hat 11 Meisterschaften geholt. 9 am Stück.
Ja, es gibt, es ist wie nuanciert, diese ganze Debatte, es ist nicht ganz einfach. Man kann die, wie du schon gut erklärt hast, man kann die auch aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Blickwinkeln eben angehen. Und dann findet man, denke ich, für verschiedene Rubriken eben auch vielleicht unterschiedliche Goats, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, na klar.
Dass man sagt, ey, das ist der Goat of Winning, das ist der Goat of Longevity, das ist der Goat of Intensity, das ist der Goat of was auch immer. Also,
Ja.
das ist ja so ein bisschen so eine individuelle Spielerqualität, die da Leute eben mitbringen und die auch total variabel ist.
Ja, und sehr subjektiv. Welche Kriterien sind jetzt für mich die wichtigeren? Also ich
Ja,
würde zum
natürlich.
Beispiel Michael Jordan, könnte man vorwerfen, oder was heißt vorwerfen, aber Michael Jordan ist vor allem sehr daran interessiert, seine eigene Marke groß zu halten, ne? Aber
Ja, ja.
so ein Spruch wie, du hast es ja auch gesehen bei The Last Dance, so ein Spruch wie
Ja.
Republicans buy sneakers too, das hätte Bill
Ja.
Russell niemals gesagt. Das hätte
Ja,
er
das fand
nie
ich zum Beispiel
gesagt.
auch total interessant. Das wusste ich. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die kannte ich damals noch gar nicht. Ich weiß nicht, hast du das damals mitbekommen, als es noch lief oder auch erst in
Nein,
der
gar nicht.
Dokumentation?
Quatsch. Habe ich überhaupt nicht
Ja.
mitgekriegt. Also so, das war auch Nachrichten, die in den 90ern gar nicht hier rüberkamen.
Ja. Nee, fand ich total interessant und war mir auch so gar nicht bewusst, dass er da so zum Beispiel total unpolitisch war. Das war mir nicht bewusst und das ist natürlich eine Sache, das hinterlässt Fragezeichen bei Leuten.
Ja.
Verständlicherweise. Also das ist ja eine der Sachen, die Leuten wie LeBron zum Beispiel auch angerechnet werden, dass er eben so aktiv ist, dass er sich engagiert.
Genau.
Finde ich auch super, dass Sportler sowas machen, weil das ist ja im Endeffekt einer der großen Vorteile, die man als Sportler eben genießt, dass man sich wirklich einsetzen kann. Da war ich erstaunt von Michael Jordan, aber ich kann es eben auch verstehen.
Ja, na klar, also das ist eine ganz andere Situation und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Möglichkeit er zu seiner Zeit gehabt hätte, wie dem auch sei. Ich will ihm das ja auch nicht vorwerfen. Ne? Ich sage nur, wenn es um den größten Sportler aller Zeiten geht, dann kommt er an Muhammad Ali nicht vorbei, weil
Ja.
der hat halt richtig gelitten,
Ja.
und richtig was aufgegeben für den
Ja.
politischen Kampf, weil er sagt, als Boxer, das Boxen steht nicht im Vordergrund. Das ist eine Bühne, die ich auch nutze, um. Und da ist Jordan einfach zu sehr Businessman, zu sehr eine Marke.
Ja, ich glaube aber auch, dass es tatsächlich so ist, dass viele, also ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist, dass viele Leute, die ihm das vorwerfen, ne, Jordan das vorwerfen, dass er ihn sich nicht positioniert hat, dass wenn sie diesen Check gesehen hätten von Nike, ja, so und so viel Millionen, und dann, ich weiß nicht, welche Prognosen, ja, so und so viele Leute kaufen deine Schuhe. Jeder ist käuflich, wenn du weißt, was ich meine. Ne?
Ja, irgendwo
Jeder
und
ist
irgendwann,
käuflich,
absolut.
irgendwo und irgendwann, und ich denke, bei den Summen, bei denen sich Michael Jordan mit seiner Marke bewegt hat, wäre der eine oder andere früher oder später reich geworden. Dann ist natürlich die Frage, wie doll ist man überzeugt von seinen politischen Idealen und wie doll steht man hinter den Sachen, die man
Natürlich,
da so
und worum ging es in
vertritt.
dem Augenblick da? Also ich denke, dass das
Genau.
auch eine andere Geschichte ist. Ich meine, wir sind mittlerweile, leben wir in einer Welt, in der jetzt ein Film in die Kinos kommt, wo es darum geht, wie dieser Schuhdeal zustande kommt. Also das ist jetzt
Ja.
die Heldengeschichte ist jetzt die, wie ein paar Leute es schaffen, irgendwie Michael Jordan einen Schuhdeal zu verschaffen. Weißt
Ja.
du? Das ist jetzt die Geschichte. Darüber machen wir Filme. Nicht über den Sportler. Nicht über, weißt du, über den Michael Jordan-Film. Auf den warten wir. Und nicht über den, wie er seinen Schuhdeal unterzeichnet. Aber
Ja.
der kommt jetzt. Und
Der
das
kommt
heißt,
jetzt.
das hat einfach auch schon so eine popkulturelle Relevanz, die Schuhe.
Ja, es ist schon erstaunlich. Das geht auch echt nochmal ein Stück darüber hinaus, was wir vielleicht als Basketball auch sehen. Wir kennen
Ja.
das halt im Basketball-Kontext. Ja, Michael Jordan, Basketball, Basketball, aber die meisten Leute, die Michael Jordan kennen oder Sneakers tragen, sind ja keine Basketballer.
Nee, das ist richtig.
Das
Und
vergisst man, glaube ich, auch so ein bisschen, weißt du?
viele Schuhe sind auch nicht geeignet. Viele Jordan-Schuhe sind auch nicht geeignet, um damit in eine Halle zu gehen.
Ja, natürlich nicht. Das habe ich gemerkt, als ich hatte so selber die Jordans getragen, aber dann mal kurz von jemandem welche bekommen. Das ist ja grausam, weil ich weiß gar nicht, wie der da im Basketball gespielt hat.
Ja, aber ich finde auch mittlerweile, also ja, die ersten Jordans, ne, mit denen er da auch gespielt hat, sagt er ja selbst auch in der The Last Dance,
Ja.
dass er da blutende Füße hatte zur Halbzeit und so und gar nicht wusste, wie er das jemals gemacht hat. Okay, aber das ist auch eine Entwicklung. Aber die Marke Jordan bringt ja Schuhe raus, die gar nicht mehr für die Halle gedacht sind. Das sind zwar Sneaker, so sportliche
Ja.
Schuhe, aber eigentlich sind die für draußen gedacht.
Ja.
So, und zum fresh aussehen. Aber das geht, ich weiß, ey, bei mir an der Schule, wie viele Leute da rumlaufen mit Jordan Hoodies, Jordan dies,
Ja,
Jordan das. Die haben keine
das
Ahnung,
ist
die haben nur, wenn du
schon
denen
crank.
Basketball zuwirfst, dann brechen die sich die Nase. Also, ja.
Ja, das sind immer die geilsten. Ja, All Gear, No Game nennen wir die ja. Genau. Ne? All Gear, No Game, die Basketballer. Das sind ja Basketballer, die auch so sind.
Ja, genau.
Die sehen immer nice aus, wenn sie in die Halle kommen und dann sieht man sie einmal dribbeln und weiß, na, leider nicht.
Du hast eine Antwort gegeben, die mich sehr überrascht hat. Ich hätte genauso geantwortet, aber trotzdem hat mich überrascht, dass du sagst, Euroleague über NBA.
Ja.
Also es überrascht mich, weil ich dich einfach nie in der Schiene verortet hätte.
Ja, aber das liegt doch vielleicht daran, dass ich das auch sehr, sehr, erst sehr, sehr, nicht kurzfristig das falsche Wort, aber auch erst vor kurzem entwickelt hat. Dieser Wandel. Also ich war immer riesen NBA-Fan. Ich bin auch mit Basketball bekannt geworden über die NBA und kannte die Euroleague wirklich, war mit der Euroleague nur so peripher vertraut. Also ich habe wirklich nicht viel Euroleague geguckt und dann erst in den letzten, ich glaube wirklich fast im letzten Jahr erst, angefangen Euroleague zu schauen. Ich wusste, dass die Euroleague guten Basketball hat, ich wusste, dass hier Basketball gespielt wird, auch im großen Stil und dass auch die Fans unglaublich sind und so weiter, das habe ich alles mitbekommen, aber ich habe den Basketball nie geschaut und das habe ich dann erst diese Saison tatsächlich erst intensiv gemacht und komme nicht mehr weg. Also ich kann nicht mehr NBA gucken, es geht nicht.
Ja, ich weiß. Es ist unmöglich, du kannst nicht mehr NBA zu gucken.
Wenn du die so die technischen und taktischen Masterminds der Euroleague anguckst, also die Coaches, die dort sind, die Spieler, die dort spielen, die als Team da Sachen zusammenzaubern, das geht auch weit über mein Basketballverständnis, aber es ist einfach so schön mit anzusehen. Also
absolut.
Diese Leute, diese Teams laufen da Sachen. Ich guck oft mit einem Freund Euroleague, mit Mutters, der spielt bei uns auch in den Herren 1. Mhm. Ist unser Point Guard, ja, um darauf zurückzukommen. und der hat ein besseres Basketballverständnis als ich, einfach weil er auch selber Basketballtrainer ist und sich damit auch mehr auseinandersetzt. Und der sieht oder erklärt mir dann oft Plays. Hat mir das öfter schon mal so erklärt, was für Plays da manche Teams laufen. Das sind Sachen, die verstehe ich überhaupt nicht. So.
Ja, ich finde auch, deswegen, ehrlich gesagt, das ist wahnsinnig schnell.
Unfassbar. Ja, die haben ein Tempo, die haben ein Tempo drauf, die Leute, die haben eine Präzision drauf von Position 1 bis 5.
Ja.
In der Art und Weise, wie sie dribbeln, wie sie passen, wie sie sich bewegen übers Feld. Das ist alles, es ist alles wie so ein einziges 40-minütiges Kunstwerk. Und das ist schön zu sehen einfach. Da kann ich mir die NBA nicht angucken, weil die NBA ist mir zu stumpf. Also es ist mir einfach zu blöd.
Ja. Dann müsste man ja eigentlich die Frage stellen, für dich sowas wie LeBron oder Micic.
Ja, eigentlich schon. Aber dann ist natürlich auch wieder klar, LeBron ist LeBron. Aber, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich guck lieber Mike James zu, wie er spielt,
ja.
als dass ich Ja Morant zu gucken, wie er spielt.
Ja.
Weil einfach die Art und Weise, wie Mike James als Point Guard agiert auf dem Feld und die Art und Weise, wie er seine Mitspieler findet und wie er selber für sich kreiert, da gibt es nichts anderes auf der ganzen Welt. Also es gibt niemanden,
ja,
der so unglaublich, ja, präzise und kalkuliert spielt. Das ist toll. Also ein Spiel zu lenken als Point Guard und das zu sehen von außen, das ist schon was Besonderes.
Ja, ich bin ja großer Milos Teodosic-Fan.
Auch.
Der einfach auch noch Pässe spielt, wo mit einer Selbstverständlichkeit, wo ich denke, was, das ist schon wieder so ein Highlight.
Unglaublich, ja. Das ist Teodosic auch. Ich gucke auch gerne Virtus, also Virtus Segafredo Bologna, für alle, die es noch nicht wissen. diesem Team zuzuschauen, ist auch unfassbar.
Das ist so geil.
Allein wegen Teodosic, der ist auch echt extravagant und der ist auch, obwohl er schon so alt ist, immer noch unglaublich dominant,
ja,
was ich auch total interessant finde. Und das ist eben der Unterschied, finde ich, auch zum Spielstil der NBA. Der NBA ist dieses Können, was viele Athleten haben, eben nicht zeitlos.
Mhm.
Sondern das ist, weil sie eben so athletisch sind, verlassen sich viele drauf. Und viele sind eben sehr athletisch, was auch unglaublich schön anzusehen ist. Bewegen sich übers Feld, sind total schnell, explosiv, springen hoch, weit.
Ja, aber das hält nicht ewig an.
Und so weiter. Aber das hält nicht ewig an. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn da der Decline kommt und das abfällt, dann sind eben andere Skills gefragt. Und da ist jemand wie Teodosic natürlich unfassbar zu sehen, weil wie alt ist er jetzt? Er ist bestimmt 40, oder nicht?
Ich glaube schon. Ich glaube, der ist schon 40.
Der ist alt und der läuft auch so. Man sieht ihm das auch an, dass er alt ist.
Ja.
Aber der kocht jeden. Ganz einfach.
Ja.
Geht da hin gegen Real und macht 20, 6 und 6. Auf locker.
Ja, ne? Ich finde das total beeindruckend. Ich finde es auch immer schön, wenn jemand, das sehe ich nämlich bei mir auch so, Das war eher so mein Stil, zumindest auch in meinen letzten Jahren als Spieler. Wenn der Pass die Kunstform ist und nicht das Punkten. Also wenn jemand den schönen Assist irgendwie bringen will, eher noch als für sich selbst zu kreieren, das finde ich so geil. Weil es einfach auch diesen Team-Basketball einfach
genau,
zeigt.
Genau, es verkörpert so ein bisschen auch den Grundsatz von Basketball, dass man eben als Team spielt.
Ja, genau, ganz
geht,
genau.
Das geht so ein bisschen in der heutigen Kultur von US-amerikanischem Basketball durch die NBA so ein bisschen verloren, finde ich.
Ja, aber also die dürfen ja auch nicht verteidigen da, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube, die nächsten Regeln, die in der NBA kommen, sind, alle Verteidiger müssen mit einer Hand auf dem Rücken spielen und so. Oder es dürfen nur noch 4 hinter der Mittellinie stehen oder irgend sowas. Also
irgendwas muss kommen. Also es ist auf jeden Fall interessant. Da ist eben die EuroLeague anders. Die EuroLeague ist physischer. Da wird auch mal gehackt, da wird auch mal gefoult, da wird auch mal richtig Defense gespielt. Und dementsprechend macht auch alles Spaß zu schauen. Also obwohl ich bin auch öfter bei Alba spielen, das ist natürlich nochmal ein anderes Trauerspiel für sich.
Bei Alba in der Euroleague ist es ein Trauerspiel.
Ja, das macht keinen Spaß, aber trotzdem schön zu sehen, weil ich gehe hin als Euroleague-Fan, nicht als Alba-Fan.
Ja, kann ich verstehen. Also das heißt, du gehst dann auch mal hin und freust dich, dass du eben Micic und Teodosic siehst und wie sie alle heißen.
Genau, ich gehe Donnerstag Micic gucken und geil. Shane Larkin. So, und dann gucke ich, und Alba wird vielleicht verprügelt, aber darum geht's nicht.
Nee. Aber hast du trotzdem einen Alba-Schal um den Hals gewickelt, wenigstens?
Auf keinen Fall, nein. Auf keinen Fall.
Ich finde das auch ein bisschen die Tragik von Alba, dass kein Wettbewerb spannend ist, bis dann die Playoffs anfangen. Also sie spielen Euroleague und spielen dann mit und irgendwie nach der Hälfte der Saison ist klar, na gut, dann wird es das nichts mit den Playoffs und dann spielen sie da noch mit. Ist nicht wirklich spannend. Und dann spielen sie in der Bundesliga, gewinnen eigentlich jedes Spiel. Ist klar, sie kommen sowieso in die Playoffs und eigentlich wird es erst ab den Playoffs spannend. Also es gibt wenig spannende Spiele, oder?
Ja, genau, es gibt wenig spannende Spiele und man merkt dem Team auch an, dass sie damit nicht wirklich umgehen können, wenn es dann mal knapp wird.
Ja.
Oder wenn sie dann mal gegen gute Gegner gute Entscheidungen treffen müssen im vierten Viertel, dann ist halt Schluss. Weil in der Regel ist es halt nicht knapp, wie du sagst. Entweder man wird haushoch geschlagen und gewinnt haushoch und knappe Spiele gegen gute Gegner, und damit meine ich nicht gute Gegner in der deutschen Bundesliga, sondern gute Gegner in der EuroLeague, dann verliert man halt.
Also wo dann auf der Trainerbank Scaiolo sitzt.
Genau.
Und noch einen Petto hat.
Genau, und dann von der Bank Sergio Llull kommt und von der Bank noch Canan Musa und Mario Hezonja, dann ist halt, wenn die gegen Real spielen, Schluss. Und ich habe Real geguckt, wie Real gespielt hat gegen Alba Berlin in Berlin. Die haben auf Sparflamme gespielt, 3 Viertel lang. Dann war das Spiel relativ knapp, weil Alba einen Run gestartet hat. Und dann haben sich die Jungs von Real im Timeout hingesetzt und hat der Trainer gesagt, Jungs, wir sind hier in Berlin, lasst uns jetzt mal klarkommen kurz, wir schlagen die jetzt, die sind total Schrott. Und dann haben die das gemacht. Und haben ganz locker kurz Alba ausgespielt, ohne Probleme. So. Ja. Und Real, wie gesagt, Real ist wirklich ein Weltklasse-Team.
Klar.
Aber die Ambition muss natürlich sein im internationalen Rahmen, wenn man in Deutschland vom Basketball spricht, dass man da mithält. Und das ist aktuell einfach nicht möglich.
Nee, Alba hält nicht mit. Alba kann die Saison einfach nicht mithalten.
Nee, ich weiß nicht, ich habe letztes Jahr nicht geguckt. War es letztes Jahr auch so schlimm?
Mm-mm. Im letzten Jahr waren sie, was weiß ich, da waren sie nachher irgendwie 13., 14.
Mm-hmm.
Haben nicht um die Playoffs mitgespielt, also es war auch irgendwann klar, das wird nichts mehr. Mm-hmm. Und Bayern ist ja dann noch in die Playoffs gekommen.
Ja.
Wobei das dann ja auch nachher war, weil die russischen Teams auf einmal nicht mehr dabei waren. Und dadurch sind ja alle auch ein bisschen nach oben gerutscht. Die letzten beiden Jahre in der Euroleague war Alba nicht so furchtbar grottenletzter.
Ja.
Sondern da haben sie immer noch ein paar Highlights gebracht und haben Spiele gewonnen und Aber dieses Jahr ist das ja wirklich furchtbar.
Ja, ich frag mich, was nächstes Jahr kommt. Also es gibt ja da verschiedenste Theorien zu. Soll ja so bei Alba sein, dass der Kader wohl gehen wird, komplett. Das sind zumindest die Gerüchte. Aber das ist auch nur Hörensagen.
Aber ich glaube, da ist ein großer Umbruch, ja.
Ich glaube auch, dass da ein großer Umbruch
also
ist.
Also, ich glaube, Olindi will Richtung NBA.
Ja.
Ob Maodo noch eine Saison spielt, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich kenne da auch nicht die, die vertraglichen Situationen. Ich meine, Alba hat immer noch seinen Nachwuchs, auf den sie sich verlassen können, aber die müssen sicherlich sich nochmal neu umschauen und dann bin ich gespannt.
Ja, ist halt die Frage. Also Nachwuchs, wer kommt aus dem Nachwuchs, der wirklich Euroleague-Talent ist?
Ja, da, absolut.
Das ist absolute.
Aber es kommt immer mal jemand. Also, wenn du das vergleichst, ja. Ich meine, bei Bayern kommt keiner. Es kommt einfach niemand aus diesem Nachwuchs.
Das ist interessant, stimmt. Von Bayern kommt niemand, aber woran liegt das?
Ich habe keine Ahnung, warum, weil die sehr gute NBBL und JBBL-Teams haben, aber der Sprung zu den Profis, da gibt es dann immer, die kriegen dann keine Minuten und dann werden sie ausgeliehen oder was auch immer, gehen in andere. Also Karim Jallo war als junger Spieler bei den Bayern, hat keine Minuten gesehen und dann ist er halt irgendwie nach Braunschweig oder was und dann ging's los. Ja. Und
hat sich auch gemacht, ne?
Genau, und hier der Jason George, den sie da jetzt die letzten Jahre hatten, der ist jetzt auch, ich glaube, in Chemnitz oder was, also die Leute schaffen es nicht in diesen Kader. Und bei Alba kommt da ja immer mal ein Matisek und mal ein Delo, also irgendjemand landet dann doch aus der eigenen Jugend in diesem Kader. Ja, und nicht zu vergessen, Franz Wagner hat auch schon bei Alba Euroleague gespielt. Oder Euro Cup, richtig. Ich weiß gar nicht. Eins von beiden.
Der war von vornherein aber für höhere Sachen.
Das hat man schon gesehen. Ich habe den gesehen. Da war der 16 oder was und hat er Spiele gemacht. Mein Gott. Ja.
War ein monströser Typ. So.
Okay, eine letzte Sache, auf die will ich noch eingehen. Du sagst, Spielsystem trainieren lieber als Skills trainieren. Hat mich auch überrascht.
Ja, okay.
Also ich hätte gedacht, dass du eher in Richtung Skills geht. Ja, ich hätte gedacht, dass du eher Skills machst, weil ich dich auch irgendwie abgespeichert habe als jemand, der auch mal ein Skills-Training anbietet. Weißt du? Weiß ich gar nicht, ob das stimmt, aber.
Ja, also ich selber biete kein Skills-Training an, biete keins an, aus dem Grund, weil ich die Skills selber nicht besitze, ein Skills-Training umzusetzen.
Okay.
Ich bin halt einfach kein Basketball-Trainer, aber auch wenn es darum geht, ob ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Team hätte als Trainer und die Frage ist Teamsystem oder Skills-Training, dann würde ich auch das Teamsystem nehmen, einfach weil meine Erfahrung ist, dass ein funktionierendes Teamsystem zuverlässiger Spiele gewinnt als eine Individualleistung eines Spielers. Also natürlich kann man mit individueller Klasse Spiele gewinnen, das ist klar, aber individuelle Klasse lässt einen oft im Stich. Man kann einen schlechten Tag haben. Wir haben das bei uns in den Herren 1 dieses Jahr oft erlebt. Nicht oft, aber oft genug erlebt, dass die tragenden Führungsspieler, zu denen auch ich gehört habe, dass wir einfach nicht das aufs Parkett gebracht haben, was wir hätten bringen müssen, um vielleicht zu gewinnen. Und da hätten wir eben ein funktionierendes System als Team gebraucht und nicht einen Daniel, der 30 Punkte macht, weil ich mache halt keine 30 Punkte. Also auch nicht an einem guten Tag, aber an einem schlechten Tag mache ich halt nicht mal 10.
So. Ja.
Ja. Und dann ist schön und gut, wenn man individuelle Skills hat, aber wenn man das nicht aufs Parkett bringen kann, dann ist eben das Teamsystem, was vielleicht einen freien Wurf rausspielt oder einen Korbleger oder einen guten Abschluss sichert, ist vielleicht sinnvoller. Und das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja,
das heißt aber auch einfach daran, dass ich nicht mit so skillvollen Leuten gespielt habe. Das kann sein.
Naja, letztendlich ist das ja ähnlich wie die Frage, wer ist der GOAT? Der eine sagt, dir hilft das beste System nichts, wenn die Spieler die ganze Zeit den Ball verlieren, weil sie keine vernünftigen Pässe spielen können, weil sie nicht vernünftig dribbeln können. Ne? Ja. Und die anderen sagen, wenn du das Spielsystem trainierst, dann ergibt sich daraus ja schon ein Training des ganz spezifischen Dribblings oder Passens und so weiter.
Sowohl als auch, nicht wahr?
Oder auch eine Motivation, das zu können.
Ja. Das ist nicht, wie du sagst, das ist nicht ganz schwarz oder weiß, aber wenn man das jetzt am Beispiel der Euroleague sich mal anschaut, dann ist ja so, dass ein Team wie Panathinaikos zum Beispiel, die ja mit, weiß nicht, ob du ihn kennst, aber mit Dwayne Bacon ja einen Spieler haben, der klare NBA-Qualität hat.
Ja.
Der ist ja in der Lage, zwischen 20 und 30 Punkte zu machen, links in der Euroleague. Aber das sichert ja in keinster Weise basketballerischen Erfolg. Und das ist jetzt das höchste Level von Basketball, über das wir reden können.
Ja, klar.
Aber das sieht man auch auf tiefe Lower-Level-Basketball immer wieder, dass eben auch gute Spieler einen schlechten Tag haben oder von einem anderen guten Spieler ausgeschaltet werden. Ja, und dann Und wenn dann der Rest des Teams keine Fähigkeit hat, als Team zu funktionieren, und der tragende Spieler wegbricht, dann hat man eine Pattsituation. Das ist echt, echt kritisch.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ja, fand ich einfach spannend. Und da gehe ich immer gerne mal nochmal drauf ein. Okay, letzte Sache ist die aktuelle Saison. Sie ist ja kurz vor dem Ende. Wie viele Spiele habt ihr noch? Habt ihr noch eins, zwei?
Ein Spiel noch.
Ein Spiel, okay. Und wie würdest du diese Saison, deine Saison und die Saison deines Teams resümieren?
Ich teile das in zwei Teile auf. Ja. Einmal meine Saison und einmal die des Teams.
Okay.
Hast du einen Wunsch, womit ich anfangen soll?
Mir ist das gleich. Das ist, okay. Da kannst du wählen, ob du die schlechte oder die gute Nachricht zuerst bringst. Oder ob es zwei gute Nachrichten sind. Das ist wirklich
eine gute Frage. Was will ich zuerst bringen? Gehen wir doch erstmal auf meine Saison ein, wie es für mich war. Also für mich persönlich, jetzt das erste Jahr im Herrenbereich, in dem ich mich in der Situation befunden habe, wo ich als Spieler auch mehr Verantwortung übernommen habe. Und diesbezüglich war dieses Jahr eine riesige Lernerfahrung für mich.
Ja.
Weil ich nicht mehr einer der jungen Spieler war, der sozusagen um Spielzeit gekämpft hat, sondern ich fast schon einer der, was ja vom Alter ja gar keinen Sinn macht, fast einer der Veteranen im Team bin, weil ich auch total jung bin noch. Aber ich habe mich in einer ganz anderen Situation gefunden, als ich's vor meiner Basketballpause gewohnt war. Das war eine sehr, sehr gute und lehrreiche Situation, weil ich eben darauf angewiesen war, auch mich selber weiterzuentwickeln und einfach eine Führungsrolle zu übernehmen innerhalb des Teams, ja, Leute mitzunehmen, Leute zu unterstützen, vielleicht auch mal zu helfen, Motivator zu sein, guter Teamspieler zu sein, einfach vielleicht auch mehr oder weniger Teamkapitän zum Teil zu sein. Und das war sozusagen von der Warte her eine super lehrreiche Sache, die mir auch riesen Spaß gemacht hat, die aber auch echt anstrengend war, muss man dazu sagen. Das ist echt nach so einem Jahr, und das ist ja wirklich nur Oberliga-Basketball in Moabit, irgendwo in Deutschland, irgendwo zocken. Aber das ist, also Leute, die diesen Job wirklich auf höchstem Niveau machen oder generell auf höheren Niveaus machen, gut ab, weil das ist echt anstrengend. Und das muss man wollen. Deswegen, das war eine super, super lehrreiche Sache. Hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und ich durfte mich ausleben basketballerisch, was mir auch riesen Spaß gemacht hat, weil ich einfach die Freiheit aktuell genieße, spielen zu dürfen und auch Spielzeit zu haben. Und da entwickelt man sich, finde ich, am meisten, was auch vor allem die psychische Komponente von Basketball angeht. Das heißt, da alles in allem war die Saison positiv, auch wenn wir jetzt in die Teamsituation übergehen und sagen können, okay, da war vielleicht nicht alles positiv. Aber nichtsdestotrotz habe ich persönlich ein positives Fazit eigentlich zu ziehen nach der Saison. Zur Teamsituation. Die ist ja folgende gewesen. Zum Anfang der Saison waren die Ambitionen groß. Wir wollen mit dem Kader, den wir zum Start der Saison hatten, wollten wir aufsteigen.
Wieder aufsteigen übrigens, ne?
Wollten wir wieder aufsteigen, genau, nach einem Abstieg aus der zweiten Regionalliga. Was dann als schwerer ausgestellt hat, als wir dachten. Ich glaube, da liegt der erste Fehler. Ich glaube, dass wir alle als Team die Tatsache eines die Herausforderung eines Aufstiegs unterschätzt haben. Und die Tatsache, dass es einfach nicht easy funktioniert, auch wenn man in der Oberliga spielt, nicht?
Ja.
Weil selbst in der Oberliga Teams gibt, die einen schlagen können, auch schlechte Teams gibt, die einen schlagen können, wenn sie einen guten Tag haben. Und alles in allem waren wir sozusagen als Team nicht bereit für diese Herausforderung. Obwohl wir personell betrachtet gut aufgestellt waren, dann haben sich Leute verletzt, Führungsspieler haben sich verletzt, das hat zu Problemen geführt. Sie hatten eine Situation mit unserem Coach, die zu Problemen geführt hat. Dann waren wir jetzt die Rückrunde ohne Coach, haben vor allem in der Rückrunde extreme Schwierigkeiten gehabt, Spiele zu gewinnen. Wir haben die Rückrunde echt schwach gespielt, haben nur 3 aus 12 Spielen gewonnen.
Puh.
Und sind jetzt auch nur im Mittelfeld der Oberliga zu finden, mussten zwischenzeitlich sogar gegen den Abstieg spielen, falls du es nicht mitbekommen hast.
Doch, ich habe das mitbekommen. Da gab es ja letztens so ein heißes Spiel.
Das war also alles in allem, kann man kein positives Fazit ziehen, aber auch nicht ein komplett negatives. Es war einfach auch da ein Lernprozess. Das Team war extrem jung. Unsere Führungsspieler, zu denen ich ja auch gehöre, sind extrem jung. Die Coaching-Situation war nicht stabil. Wir hätten vieles besser machen können, Haben wir aber nicht, weil es eben für viele auch eine neue Situation war. Und deswegen würde ich mal sagen, dass es erstmal okay ist, wie es jetzt ist. Weil so wie es jetzt gerade aussieht, sind wir aus dem Abstiegsrennen raus. Zu 100% noch nicht. Entwarnung kann man noch nicht geben, weil es gibt noch einige Teams, die ein paar mehr Spiele spielen als wir und die alles gewinnen könnten. Und dann wäre vielleicht in einem Dreiervergleich und so weiter. Aber das steht in den Sternen. Mhm. Auf jeden Fall, alles in allem war es durchwachsenes Jahr. Es war nicht einfach. Und Basketball ist halt nicht einfach, weil man hat mehr als eine Person, man hat ein Team, man hat ein Training mehr als 10 Leute, wenn man Glück hat. Dann hat man einen Coach, das muss alles funktionieren, das muss eine Maschinerie sein, egal wo man spielt. Das ist alles in allem ein super komplexes Ding und auch eine interessante Sache. Deswegen, das war ein durchwachsenes Jahr, hat mir aber trotzdem Spaß gemacht, auch wenn wir die Rückrunde wirklich viel verloren haben. Das hat echt wehgetan. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als verlieren. Und wir haben davon sehr, sehr viel gemacht. Es hat wirklich gereicht irgendwann. Ja.
Und würdest du sagen, dass du hast ja jetzt gesagt, ihr habt sehr viel gelernt durch die Niederlagen, dadurch, dass ihr nicht die richtige Einstellung am Anfang der Saison hattet.
Ja.
Nimmst du diese Learnings jetzt mit in die nächste Saison?
Ja, 100%. Also ich kann natürlich nur für mich sprechen, ne? Das ist, was alle anderen machen, das liegt bei denen. Aber ich für mich auf jeden Fall, also ich nehme das auf jeden Fall mit, dass die Herangehensweise auf jeden Fall eine andere sein muss. Von mir als Spieler individuell, aber vor allem auch als Team. Dass wenn man sich dafür entscheidet, okay, wir wollen kommendes Jahr vielleicht aufsteigen, wir wollen oben mitspielen, dass es bei einem Team, was eben nicht wie die Top-Teams in der Oberliga wie BGZ oder BSC oder BTK, das eben nicht seit mehreren Jahren zusammen spielt, dass da eben wirklich Arbeit reingesteckt werden muss.
Ja. Auf jeden Fall.
Es wächst nicht einfach von heute auf morgen, okay, wir haben jetzt die drei guten Spieler, die haben mal höher gespielt, lass mal jetzt aufsteigen. So funktioniert es nicht. Man braucht 10 Leute, die funktionieren, man braucht 5-10 Leute, die bereit sind, dann auch ein bisschen mehr zu geben als nur zweimal die Woche Training. Und wenn sie nur zweimal die Woche Training geben, dann wirklich am Wochenende in den Tod zu gehen.
So. Ja.
Und das ist, davon findet man in Berlin auch nicht mehr so viele Leute tatsächlich. Das ist ein Riesenproblem, beinahe strukturelles Problem in der Basketballlandschaft von Berlin. Ich und meine Freunde nennen solche Leute Löwen. Es gibt zu wenig Löwen in Berlin.
Mhm.
Ich habe mit Andi darüber auch oft geredet, weil Andi und ich haben da auch die ähnliche Meinung. Es gibt zu wenig Leute, die korrekte Einstellung haben gegenüber dem Sport in Berlin. Das ist eine persönliche Meinung, die ich vertrete, aber ist auch eine Meinung, die sich gebildet hat, weil ich das beobachtet in den letzten Jahren. Es gibt viele Basketballer, die denken, sie sind irgendwas, die denken, sie sind irgendwer, aber im Endeffekt bist du nichts und bist du niemand. Auch ich nicht. Ich bin nichts und ich bin niemand. Ich habe nie irgendeinen Cent verdient. Ich habe nie irgendwas gemacht. Ich habe nie irgendwo hochgespielt. Aber wenn ich spiele, dann spiele ich mit allem, was ich habe und spiele, um zu gewinnen. Und das ist alles, was zählt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe ganz genau.
Deswegen ist da die Herangehensweise von vielen Leuten, glaube ich, falsch. Und da muss man eben erstmal 10 Leute finden, die funktionieren. Und das wird jetzt kommendes Jahr sehr interessant. Deswegen, das wird spannend nächstes Jahr. Wenn es gut läuft, dann klappt es auch. Aber das muss man erstmal hinkriegen. Also ich bin wirklich total gespannt, was passiert.
Ja, da steht auch die Einstellung oft über den individuellen Skills. Ne? Das sage ich auch immer
das
meinen
ist auch der Grund,
Spielern.
Das ist auch der
so,
Grund, warum ich dir vorhin die Antwort gegeben habe.
Ja.
Sorry fürs Unterbrechen.
Ja, na klar. Und das ist, meine ich, das ist diese Einstellung. Das sage ich meinen Spielern auch. Ey, um nach hinten zu laufen, wenn wir den Ball verloren haben, brauchst du nicht Basketball spielen können.
Genau.
Um in der Defense zu hustlen. Ja, um beim Rebound hochzuspringen und nicht stehen zu bleiben und die Arme nach oben zu strecken, brauchst du nicht Basketball spielen können. Das ist eine Einstellungssache.
Genau. Ja,
absolut. Oh Mann, Daniel, das hat richtig Spaß gemacht. Wir sind schon bei, was haben wir, 1:20 fast?
Ja, du, ich habe mit dem Mund vor sich geredet, ne? Also lustig.
aber es hat Spaß gemacht. Nee,
dass man das auch anhören kann alles. Also ich habe sowas noch nie gemacht und hoffe, dass man nicht die Kopfhörer einsteckt und das anhört und denkt, oh Gott, wohin reden die Jungs sich da? Aber ja, hat mir riesen Spaß gemacht, auch war echt cool. Also,
ja, hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und ich habe viel, viel gelernt über dich, dass du Euroleague magst und solche Sachen. Also ich bin, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Daniel, vielen Dank. Und demnächst wird dann irgendwann die Folge kommen mit den Saison Rückblicken.
Ja.
Da kannst du mir ja auch nochmal eine kleine Voice-Nachricht schicken, wie es dann am Ende aussah.
Ich werde dir eine feine Voice-Mail machen. Was ist denn das Max? Also wie lange darf sie denn sein?
Wenn der Saisonrückblick.
Ja.
Ja, ach du, das sind, also ich würde sagen maximal 5 Minuten, aber die meisten schaffen es
Okay.
in 2.
Ja, aber du merkst, ich hab die Fähigkeit abzuschweifen.
Ja, das kann passieren, aber weißt du, am Ende des Tages, wenn es zu sehr ausufert, kann ich es immer noch schneiden.
Ja, gut. Okay, gut. Ja.
Alles klar.
Ja, du merkst, es gibt immer viel zu erzählen.
Es gibt immer viel zu erzählen. Ey, du,
Ja.
ansonsten setzen wir uns irgendwann nochmal zusammen.
Ja, wir setzen uns auf jeden Fall mal zusammen und gucken Euroleague. Das steht fest.
Oh yes. Oh
Oder wir
yes.
gehen zu einem Spiel, wenn Alba wieder verliert.
Ja, das ist dann nicht das spannende Spiel. Aber dann vielleicht
Ja,
am Anfang der
ja.
nächsten Saison, wer weiß, wie sie da
Ja.
aufgestellt sind.
Ja, würde mich freuen.
Alles klar, Daniel. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Ja, hat mir riesen Spaß gemacht. Mach's gut, mein Lieber. Bis
Mach's
bald.
gut, hau rein. Ja, und das war's auch schon wieder. Ich fand es ein sehr, sehr nettes und sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, euch geht es genauso. Falls ihr irgendetwas dazu auch loswerden wolltet, mit einer Meinung nicht übereinstimmt, wie zum Beispiel der GOAT-Frage oder die Frage Euroleague oder NBA, wo ich sehr überrascht war, dass Daniel sagt, Euroleague guckt er lieber. Mir geht's genauso. Wenn ich denn mal Zeit habe zu gucken, dann gucke ich doch sehr gerne Euroleague. Ja, ich würde mich weiterhin freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, einfach unter 21 Hoops, meinem Kanal auf Instagram, einfach folgen, einfach Nachrichten schreiben oder auch eine E-Mail 21hoops at bclions-moabit.de. Alles klar, dann hören wir uns in den nächsten Tagen, Wochen zur Saisonabschlussepisode. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, schaut
Ich bin
Basketball und haut
Moabiter, du
rein.
bist Moabiter. Ich bin Moabiter, du bist Moabiter. Ich bin Moabiter, du bist Moabiter. Ein Tag in Moabit ist Heimat für die Seele, Junge. Dieser Kiez ist dope, D-O-P-E, volle Lunge, Junge. 21 Berlin City, Moabiter.